Was passiert zwischen Atlantik und Pazifik von Tijuana bis Feuerland?
Onda Info. Neuigkeiten aus Lateinamerika.
Hola y bienvenidos beim Onda Info Nummer 36. Unsere Berichterstattung befasst sich diese Woche mit Ecuador, Kuba und Paraguay. Aus Ecuador gehen die Menschen nach Spanien. Nach Kuba geht ein ehemaliger US-Präsident und in Paraguay gehen die Landarbeiter auf die Straße. Die ersten fliehen vor dem Neoliberalismus, der zweite will ihn endlich auf die sozialistische Insel bringen und die dritten wollen ihn nicht haben.
Das eigene Land verlassen, um die Lebenssituation zu verbessern, beinhaltet immer auch eine schmerzliche Entscheidung. Denn oft ist dieser Schritt nur der letzte Ausweg aus einer prekären ökonomischen Situation. Spanien ist in den letzten Jahren zum Zielort für tausende Ecuadorianerinnen und Ecuadorianer geworden, die sich in der spanischen Gesellschaft eine neue Lebensbasis geschaffen haben und ihre Familien in der Heimat zurücklassen. Diese Migrationssituation schafft jedoch auf beiden Seiten viele Probleme. Vor einem Jahr wurde deshalb von verschiedenen Organisationen aus beiden Ländern ein gemeinsames Projekt ins Leben gerufen, das sich Themen wie Migration, Kommunikation und Entwicklung widmet. Das Proyecto Comunicación, Migración y Desarrollo, dessen Mitgliedsorganisationen sich vor kurzem in Cuenca in Ecuador zur Auswertung trafen, beginnt nun Früchte zu tragen. Don Luis und Doña Chucha sind als Familienangehörige der neuen Spanien-Migranten im Heimatland zurückgeblieben.
Ich habe einen Sohn, der vor 7 oder 8 Monaten nach Spanien gegangen ist. Seitdem hat er sich nicht mehr gemeldet und mich hat er hier mit den Schulden zurückgelassen. Er zahlt nicht.
Sie haben mir 3 Kinder zurückgelassen. Die große Tochter fühlt sich bis heute noch nicht gut. Sie macht sich zu große Sorgen um die Situation ihrer Eltern.
In den letzten 4 Jahren ist die Zahl der Migrantinnen enorm gestiegen. Seit 1999 haben 500.000 Familien, Frauen, Kinder und Jugendliche, ihr Land verlassen. Allein 300.000 von ihnen gingen nach Spanien. Die Leute verlassen aufgrund der ökonomischen Krise und der wachsenden Armut das Land. Die allgegenwärtige Korruption und die Verteuerung des Erdölpreises haben diese Situation noch verschärft. Ana Luz Borrero, Wissenschaftlerin an der Universität von Cuenca, benennt die Probleme, die durch diesen Auswanderungsstrom verursacht werden.
Die größte Schwierigkeit sehen wir darin, dass es bis jetzt keine Lösungen für folgende Probleme gegeben hat. Wie schafft man im Migrationsprozess emotionale Geborgenheit? Wie kann man die Menschenrechte der involvierten Migrantinnen schützen, besonders die der Kinder, die mit ihren Eltern zusammen auswandern? Das Problem der Illegalität in der Diaspora macht diese hässlichen Umstände noch dramatischer.
Aufgrund dieser Gesamtsituation will das Proyecto de Comunicación, Migración y Desarrollo die Lebenssituation der Betroffenen verbessern. Verschiedene spanische Organisationen sind daran beteiligt, wie zum Beispiel die Caritas, das Netz freier Radios in Madrid und die Forschungsgruppe IOE. Die Kooperationspartner auf der ecuadorianischen Seite sind die Bischofskonferenz, die ecuadorianische Stiftung Populorum Progresio, das Lateinamerikanische Sozialforschungsinstitut und der Lateinamerikanische Radioverbund ALER. Ein Mitarbeiter der spanischen Caritas, Emilio Gómez, beschreibt die Arbeit des Projektes.
Seitens der 6 ecuadorianischen und spanischen Institutionen versuchen wir, den Prozess zu unterstützen und Lösungsformen zu suchen, wie zum Beispiel Rechtsberatung, eine Mitbeteiligung an der Entwicklung, eine gewisse Ethik in den Finanzgeschäften einzuführen, den Schuldenerlass neu zu verhandeln und die freigesetzten Gelder in Entwicklungsprojekte zu investieren.
Die Initiative schafft auch Fakten. Durch das Entwicklungsprojekt wurden in Ecuador Arbeitsplätze geschaffen. In den wichtigsten Provinzen des Landes wurden Telekommunikationszentren gebildet. Migrantinnen werden juristisch beraten und psychologisch betreut. Auch wurde ein Radionetzwerk zwischen Spanien und Ecuador aufgebaut. In beiden Ländern wurde mit dem Finanzministerium um die Neuverteilung der für die Entwicklungshilfe vorgesehenen Gelder verhandelt. Das ist die Bilanz, die auf dem 2. Treffen der Mitgliedsorganisationen in der ecuadorianischen Stadt Cuenca gezogen werden konnte. Nun werden Strategien fürs nächste Jahr entworfen und es werden weitere Finanzierungsmöglichkeiten gesucht, um die Lebenssituation der ecuadorianischen Familien zu verbessern und den Aufbau weiterer Netzwerke zu ermöglichen.
Am 13. Mai landete der ehemalige US-Präsident James Carter auf Kuba. Seine Reise war der erste Besuch eines US-Spitzenpolitikers auf der Insel seit der Revolution von 1959. Carter hatte zwischen 1977 und 1981 die Staatsgeschäfte der Vereinigten Staaten gelenkt. Der Ex-Präsident ist ein Gegner des seit 40 Jahren von den USA gegen Kuba verhängten Embargos. Carter durfte sich auf der Insel frei bewegen und sich in einer öffentlichen, von allen Medien übertragenen Ansprache an die kubanische Bevölkerung richten. Diese Gelegenheit nahm er am zweiten Tag seiner fünftägigen Reise wahr und sprach im Audimax der Universität von Havanna.
Cuba tiene un extraordinario sistema de cuidado de la salud y de educación universal.
Kuba verfügt über ein außerordentlich gutes staatliches Gesundheits- und Bildungssystem. Aber letzten Monat haben sich die meisten Regierungen Lateinamerikas der Mehrheit der in der Menschenrechtskommission der UNO vertretenen Stimmen angeschlossen und gefordert, Kuba solle die universell akzeptierten Normen bezüglich der Bürgerrechte erfüllen. Ich möchte darum bitten, dass Sie erlauben, dass eine internationale Kommission des Roten Kreuzes die Gefängnisse besucht und dass Sie die Menschenrechtsbeauftragte der Vereinten Nationen empfangen, damit Sie die Haftbedingungen der politischen Häftlinge untersuchen können. Diese Besuche könnten dazu beitragen, einige ungerechtfertigte Anschuldigungen zu widerlegen.
In der anschließenden Debatte mit Studenten und Lehrkräften der Universität vertrat ein Redner aus dem Publikum die kubanische Position in Sachen Menschenrechte.
Jedes Jahr sterben 10 Millionen Kinder in der ganzen Welt an Armut, nach Angaben des Weltkindergipfels der UNO, der vor kurzem in Ihrem Land getagt hat. Herr Präsident, wie Sie bereits festgestellt haben, legen wir unterschiedliche Kriterien zugrunde. Aber mit allem Respekt, ist es vielleicht Demokratie, die Grundrechte auf Leben, auf Bildung, auf Gesundheit nicht garantieren zu können? Kann man von einem demokratischen Amerika sprechen, wenn in Wirklichkeit in diesem Land oder in diesen Ländern aufgrund dieser Ursachen gelitten wird? Herr Präsident, für uns bedeutet Demokratie die wirkliche Macht des Volkes, bedeutet, ihm seine Rechte zu garantieren und sie nicht nur auf dem Papier festzuschreiben. Herr Präsident, ich möchte mit allem Respekt bitten, dass Sie mir Ihre Meinung sagen, ob es möglich ist, von Demokratie zu sprechen, ohne von sozialer Gerechtigkeit zu reden, ohne von Chancengleichheit für alle zu sprechen.
Im Verlauf seines von der Bush-Administration und von Exilkubanern heftigst kritisierten Besuchs sprach sich Carter auch für eine Beendigung des seit über 40 Jahren bestehenden Embargos gegen Kuba und für eine Normalisierung der Beziehung zwischen den beiden Staaten aus. Er betonte, dass eine Initiative hierzu von den USA ausgehen müsse, da diese der mächtigere der beiden Kontrahenten seien. Kurz vor Carters Besuch war Kuba von Seiten der USA unterstellt worden, Biowaffen zu entwickeln. Kuba sollte durch diese Behauptung zu einem Bestandteil der sogenannten Achse des Bösen stilisiert werden. Carter besuchte mehrere biotechnologische Einrichtungen auf der Insel, um sich von der Unhaltbarkeit dieser Vorwürfe zu überzeugen. Kubas biochemische Industrie entspricht technologisch sehr hohen Standards und ist international für die Entwicklung von Impfstoffen und Medikamenten bekannt.
Gewerkschaften, organisierte Kleinbauern und Landarbeiter sowie Obdachlose blockierten Mitte Mai in Paraguay verschiedene Bundesstraßen, um gegen die Privatisierung von Staatsunternehmen zu protestieren. Im Mittelpunkt der Proteste stand die Telefongesellschaft des Landes. Doch hat die Regierung für Juni bereits den Verkauf des Wasserversorgungsunternehmens Corposana und einer wichtigen Eisenbahnstrecke angekündigt. Insgesamt bedeuten diese Maßnahmen für 10.000 Staatsangestellte den Eintritt in die Arbeitslosigkeit. Seit 1989, nach dem Sturz des damaligen Diktators General Alfredo Stroessner, haben sich in Paraguay Straßenblockaden zur wirkungsvollsten Protestform entwickelt, um die Regierung an den Verhandlungstisch zu zwingen. Sie wurden erstmals 1989 im Rahmen der sogenannten Curuzurapé Uburucabó eingesetzt. Curuzurapé Uburucabó bedeutet auf Guarani, der Sprache der paraguayischen Ureinwohner, Kreuzweg für die Suche nach Land. Unter diesem Motto fanden damals Proteste für eine gerechtere Verteilung des Landes statt. 96% des paraguayischen Bodens befinden sich im Besitz von großen Viehzüchtern und Agroindustriellen. Bis heute. Einer der Protestierenden erklärt:
Uno de los objetivos fundamentales es levantar conciencia, crear conciencia en el pueblo paraguayo.
Eines unserer Hauptziele ist es, das Bewusstsein unter den Paraguayern zu verankern, dass in unserem Land Tausende von Menschen die große Last der nationalen Wirtschaft auf ihren Schultern tragen. Die Mehrheit dieser Menschen hat aber selbst absolut nichts zum Leben.
Sobre cuyos hombros descansa la economía nacional, la mayor parte ellos carecen de medios de vida.
Ohne die Hauptforderung nach einer Landreform zu vergessen, kämpfen Landarbeiter und Kleinbauern heute auch gegen die Privatisierung der Staatsunternehmen. Sie kennen die schlimmen Erfahrungen anderer Länder mit der neoliberalen Politik. Das Nachbarland Argentinien beispielsweise durchlebt derzeit aufgrund des staatlichen Ausverkaufs eine der schwersten Wirtschaftskrisen in der Geschichte Lateinamerikas. Die Landarbeiter und Kleinbauern haben angekündigt, dass sie ihren Protest so lange weiterführen werden, bis die Gesetzesvorlagen zur Privatisierung der Staatsunternehmen und zur Reform des Bankwesens, die sie ebenfalls benachteiligen würde, zurückgezogen werden. Die Protestierenden betrachten Stellungnahmen von Politikern, ganz gleich wie progressiv sich diese geben, grundsätzlich als reine Wahlmanöver. Sie wissen sehr genau, dass bei Privatisierungsgeschäften immer Provisionsgelder abfallen, die in die Taschen der Politiker fließen. Und schließlich sind im nächsten Jahr in Paraguay Präsidentschaftswahlen, weshalb alle Politiker derzeit versuchen, sich günstig zu positionieren. Auch der Vorsitzende der linkssozialdemokratischen Oppositionspartei Solidarisches Land, Carlos Filisola, gibt sich privatisierungskritisch.
Ich betrachte mit Sorge, wie viele Menschen die Privatisierungen auf krummen Wegen durchsetzen wollen. Ich teile die Meinung einiger Abgeordneter, dass alles gestoppt werden muss, solange der ganze Prozess nicht transparent gemacht wird. Bisher wurden die produktiven Kräfte, die Landarbeiter und Kleinbauer, diejenigen, die Kredite und technische Hilfe benötigen und Unterstützung, um ihren Kindern Zugang zur Gesundheitsversorgung und Schulbildung zu ermöglichen, kaum berücksichtigt. Außerdem müssen Straßennetze gebaut werden. Nach so langen Jahren glaube ich, dass wir ein anderes Land brauchen, wo Ehrlichkeit und Gerechtigkeit walten und wo die Menschen arbeiten können.
Immer wieder gehen die Armen auf die Straßen, sei es unter der sengenden Sonne des Sommers oder umgeben von Herbstnebeln. Immer wieder erscheinen ihre Silhouetten wie Geister. Mit ihren krummen Fahnenstangen, mit ihren von der roten Erde verfärbten Fahnen. Es sind immer dieselben, sie und auch ihre Forderungen. Die Landarbeiter von Paraguay wissen, dass hier auf den Straßen ihr Platz ist. Auch wenn die Mächtigen ungerührt die verspiegelten Fensterscheiben ihrer Luxusautos hochfahren und weiterhin Glauben machen wollen, dass von den Privatisierungen alle Paraguayer profitieren werden.
Für Onda Info benutzen wir Radiobeiträge von dem Netzwerk lateinamerikanischer Basisradios ALER und Nachrichten von PONAL. Auf der Internetseite von Nachrichten für Lateinamerika findet ihr
Radiobeiträge von Onda und Texte von PONAL.
Also www.npla.de.